Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Teleblocher. Jetzt haben wir über 200 Sendungen gemacht. Es gibt ja Leute, die sagen, es sieht immer gleich aus. Heute sieht es nicht ganz gleich aus. Ja? Der Hauptakteur hat sich ein bisschen verändert, oder?
Ja, meint, ich hätte die Tapete geändert, wenn der Hintergrund schon immer der gleiche ist.
Nein, ich kenne nicht von meiner Runde, ich kenne von Ihnen, oder?
Ja. Nein, ich bin leider ein bisschen verletzt, aber es ist also nicht weltbewegend. Ich habe gestürzt, gefallen. Ich hatte noch ein bisschen Pech gehabt. Ich bin auf den Zug gewartet mit meiner Frau am Sonntag am Morgen auf dem Perron in Erlenbach.
Aber Sie sind Anhänger vom öffentlichen Verkehr, wenn man...
Ja, und Sie sehen, es ist sehr gefährlich, Zug zu fahren. Aber ich bin schuld, nicht die SBB. Und dann haltet der Zug und dort ist der Gepäckwagen. Und dann muss ich entweder hinterher laufen oder vorher laufen zum Einsteigen. Und dann bin ich am Zug nach hinten gelaufen. Und dann schaue ich um, ob meine Frau angeht. Und dann habe ich gesehen, ja, sie geht auf der anderen Seite nie. Kann ja vorkommen. Und dann habe ich nicht aufgepasst. Und dann bin ich mit dem rechten Bein zwischen dem Zugwagen und dem Perron runtergetrampelt, oder?
So noch weh,
ja. Ja, und dann kannst du ja nicht aufstützen mit der rechten Hand. Das ist ja dann ein Luftloch, oder? Und dann habe ich halt da mit der Hand auf den
Perron. Ah, die Hand hat sie ihn aufgeschlagen?
Ja, ja, und das war halt geschwollen, aber ist jetzt wieder besser. Und dann bin ich aufs Gesicht gegangen und Nasen und. Und die Lippen und das blutet dann furchtbar. Aber es ist nichts gebrochen und nichts, also das kommt alles wieder. Aha. Sieht ein bisschen wüst aus.
Aha. Aber ist denn da gewesen? Ist das eine grosse Attraktion gewesen vom Bahnhof Erlenbach?
Ja, da hatte ich am Sonntagmorgen nicht so viele Leute, aber die Leute sind sehr verschrocken. Und ich habe noch gesagt, lasst nur, es ist nichts dabei. Ich habe nicht gemerkt, dass ich so Blut überströmt im Gesicht, weil die Lippen blutet ja so, oder? Und dann hat man so ein komisches Gefühl, dass die Leute sagen, das ist ja furchtbar, und ich sage, das ist ja gar nichts.
Oder? So sind sie nach Bern gegangen dann, oder?
Ja, also ich bin dann wir sind dann bis auf Küsnacht wieder ausgestiegen und heim. Wir sind dann also nicht auf Zürich. Die Knie hat natürlich noch kaputt gehabt und die Hose hat also ein Loch gehabt in der Hose. Ich bin ja recht geschlittert, ich glaube, schnell gelaufen gewesen und habe die Brille wieder zusammengelesen und so. Also, es ist eigentlich Glück im Unglück, oder? Aha. Und dann habe ich am Montag müssen auf Bern, da war ich noch verbunden gewesen, habe ich da so ein Pflaster gehabt, oder? Hat dann ausgesehen, wenn ich Schnauze hätte, oder? Ich bin im Bundeshaus gewesen, es ist keine 10 Minuten gegangen, sind alle Fotografen und das Fernsehen da gewesen, fotografieren. Die Gegner haben natürlich gedacht, oh, wenn es noch ein bisschen weiter unten wäre, dann müsste das Maul auch noch zukleben. Und der Kollege hat gesagt, hört, wenn ihr wollt, am Fernsehen kommt, müsst ihr nicht grosse Rede haben, hier im Bundeshaus rein. Es langt, wenn ihr ein Pflästerli unter die Nase unterklebt, dann sind ihr interessant für die Medien.
Also, es war der zweite Sturz gewesen, nach dem Schlitteln. Der noch,
ja, gut, ja, ja, gut. Also, dann bist du kein Sturz, dann bin ich einfach ein bisschen zu scharf um den Rand gekommen, mit Schnee rausgeworfen.
Also, haben wir das einmal als Medizinische abgehandelt. Ja. Aber sonst war ja die Woche gleich noch relativ her gewesen. Also die Wahlen vom letzten Sonntag in den einzelnen Kantonen, weil man kann, Schweiz, St. Gallen,
Uri, ja. Watt.
Ja. Ja, das ist also der SVP-Höhenflug, der ist Frau Bank gestoppt worden.
Ja, also ist es so, in der Watt haben sie noch mal zugelegt. Die sind natürlich ein bisschen weiter unten als da die Kantone Uri und St. Gallen und die Schweiz, oder, wo ja Fuder haben. Und also dort ist es gut gegangen und dort sieht man auch, das ist noch nicht ausgeschöpft, das Potenzial. Die haben auch gut gekämpft. Jetzt in den anderen Kantonen, die haben den Höhenflug, den sie 2007, nicht 2008 nicht angebracht. Das war nach der Abwahl. Nach der Abwahl hat der SVP unglaubliche Sympathie gehabt und einfach auch einen riesen Zulauf, wenn etwa 10'000 neue Mitglieder rüberkommen. Und in diesen Kantonen auch vorwärts gemacht, also im Kanton Uri und St. Gallen. Das sind ja ganz junge Parteien, oder? Also Kanton St. Gallen, dritte fängt zum dritten Mal an, weil wir sind voran noch nicht angetreten gewesen, oder? Und die haben ja das letzte Mal 2007 sind die grösste Partei geworden und jetzt sind sie wieder die zweite oder sind sie wieder jetzt sind sie die zweitgrößte und im Kanton Uri sind sie die zweitgrößte geblieben. Wenn man es zusammenfasst, schauen, sie haben ein bisschen verloren, aber sie sind immer noch mit der Ausnahme vom Kanton St. Gallen sind sie immer noch über dem Ergebnis von 2004. Sie haben also zwei beste Ergebnisse gemacht. Also da kann man wirklich nicht von einem Niedergang reden. Und im Kanton, also im Kanton St. Gallen haben sie die Regierung so gehalten. Das war für uns ein Wunder gewesen, oder? Wir haben gedacht, den verlieren wir wahrscheinlich, weil der ist voran eher zufällig gekommen. Und im Kanton Schweiz haben sie noch einen dritten Regierungsratssitz geholt. Im Kanton Thurgau haben sie die Regierung gehalten. Also es war eigentlich ein gutes Resultat gewesen, aber es ist kein Spitzresultat. Es ist ein bisschen besser rausgekommen, als wir gedacht haben.
Aber wenn Sie sagen, eben, man hat da ausgeschöpft, was man ausschöpfen kann, das ist ja fast ein bisschen resignativ. Also, das heisst ja für Sie, dass die SVP jetzt ein Plafond erreicht hat, wo man gar nicht mehr steigern kann. Oder anders formuliert, vielleicht kommt man gar nicht mehr an die Leute mit den Themen.
Ja, es ist so. In der Schweiz, bei einem Vielparteiensystem, haben sie natürlich in dieser Grössenordnung den Kulminationspunkt erreicht. Wir haben keine Partei, die in der Geschichte über die SVP rausgekommen ist. Also nicht einmal die Radikalen, also die Freisinnigen.
Ganz am Anfang.
Die Proportionalen haben die etwa auch 29%, also ein bisschen weniger als wir hatten vor 4 Jahren, oder? Also jetzt bei den eidgenössischen Wahlen. Und das Heben, das ist nicht nichts. Ausser, sie werden so breit, da könnten sie vielleicht am Anfang noch viel mehr Leute holen, aber dann kennen sie keine Richtung mehr. Dann bewegen sie nichts mehr im Staat. Das ist die Gefahr, wenn sie zu breit fahren. Über diese Zahlen rauskommen sie eigentlich nur in Ländern, wo sie jetzt 2- oder 3-Parteien-System haben, und das haben wir ja nicht. Man sieht in der Schweiz, das ist typisch für die Schweiz, immer gibt es wieder neue Parteien. Und die nehmen dann den traditionellen wieder ein bisschen weg. Jetzt sind es gerade ein bisschen Mode, Grün, Liberal und BDP. Die hat ja, die BDP sieht man ja auch, dass sie, das Zeitliche ist schon gesegnet. Die sind bereits nicht mehr vorwärts gekommen. Also im Kanton St. Gallen haben sie 2 Sitze gemacht, oder? Das ist ja nichts, oder? Und die Grünliberalen heben sich ein bisschen besser, so 4, 5 Sitze. Aber die nehmen natürlich weg. Also Toni Brunner hat es mit seiner Bauernsprache noch gut gesagt. Er hat gesagt, ja, je mehr Säule auf die Futterkrippe drängen, desto weniger bleibt für einzelne Säule.
Jetzt nochmal ein Thema natürlich am letzten Sonntag, ganz kurz noch. Franz Weber ist ja eigentlich auch ein bisschen vergessen worden in der Schweiz. Er hat jetzt ein riesen Comeback mit seiner Initiative erlitten. Ja. Der müsste Ihnen ja vom Typ her noch gefallen, ne?
Ja, zuerst muss ich mal sagen, ich kann sich die Leute gern, die für etwas kämpfen, das Leben lang, und das hat er ja gemacht. Und jetzt hat er mal eine Initiative gewonnen, er hat ja die anderen verloren, aber er hat wegen dem gleichen Erfolg, also viele Sachen gehen auf ihn zurück. Also wenn man an Engadin denkt, die Silzer Hochebene,
die wäre
eigentlich nicht möglich gewesen ohne den Einsatz von Franz Weber. Oder das Giesbach Hotel und so weiter. Also er hat nicht nur etwas wollen und davon geschwätzt, sondern auch etwas realisiert. Und jetzt hat er die Zweitwohnungsinitiative gemacht. Ich bin nicht für die Initiative gewesen. Weil sie das Problem, ihr habt mir ja gesehen, das ist schwierig, um das umzusetzen. Aber da hat versagt der Bundesrat. Ich meine, wenn man eine Volksinitiative hat und dem Volk sagt, sagst du ja oder nein, muss doch der Bundesrat sich überlegen, da mit seinen Tausenden von Beamten, die er hat in diesen Stuben drin. Wie setzen wir das um? Und das auch dem Volk sagen, wenn man das angenommen wird, machen wir es so und so für Gesetzgebung und fürs Durchsetzen. Und wenn sie abgelehnt wird, muss er ja auch sagen, wenn er das Problem löst. Man kann nicht nur sagen, ja, es ist schon ein Problem, aber nicht sagen, wie man es löst. Und man hat es auch nicht gelöst. Also die Schuld sind natürlich ja, die extremen Freundenorte im Wallis vor allem, oder? Also wenn sie auf Grand Montana gehen, also, da hat es auch die Walliser, die finden, das ist nicht schön, oder? Also müssen wir auch etwas machen. Und das hat er nicht gemacht. Und am Sonntagabend gesagt, wir wissen nicht, wie wir das müssen umsetzen. Wir haben keinen Plan B, oder? Also.
Aber haben Sie denn ein das Gefühl gehabt, man hat ja gehört, es sei eine Art fast so eine Diskriminierung von der Landschweiz
ja,
gegenüber
meine,
Bergschweiz oder von der Stadtschweiz
ja.
gegenüber Bergschweiz?
Ich meine, die Bergkantone müssen da mal sehen. Der Grundsatz vom Föderalismus, der sollte gelten. Man sollte nicht alles im Bund geben. Die sind nämlich sonst immer überall dabei, dass man es im Bund auch noch gibt, wenn man Geld überkommt. sondern Kantone sollen bestimmen, aber auch selber zahlen und Probleme auch selber lösen. Die Verantwortung müssen sie natürlich auch auf sich nehmen, oder? Und im Grundsatz haben sie so ein Bekenntnis, aber wenn es dann darauf ankommt, sehe ich in Bern, die stimmen für alle Zentralisierungen. Jetzt, wenn ich denke, jetzt will man sogar die Familie in die Bundesverfassung nehmen. Der Bund fördert die Familie und die Berufstätigkeit der Eltern und weiss ich was. Da heisst doch nichts an, wenn es dort fördern, heisst das zahlen und bestimmen. Der Bund sagt wodurch. Und so ist es jetzt natürlich auch rausgekommen. Jetzt schimpft es. Aber hätten sie gesagt, so, wir machen eine kantonale Gesetzgebung und wir lösen das Problem. Aber ich begreife es natürlich auch, dass da die städtischen Regionen sagen, ja, die da oben, da, das ist, denn wir wollen, wenn wir dort durchfahren, wenn wir schöne Wiesen, wo Kühe weiden, ist ja gut und schön, habe ich einen Sinn für das. Aber sie müssen auch sagen, wie können sich denn die Leute entwickeln? Die wollen ja arbeiten, die wollen ja leben, die wollen wohnen, die wollen ein Auskommen haben. Und jetzt, wenn da die Stadtzürcher kommen und sagen, wie da Berner Oberländer und Bündner sollen ihre Probleme lösen, da muss ich also schon sagen, das ist natürlich eine gewisse Dominanz von den fremden Gebieten. Und darum haben wir ja den Föderalismus, das heisst ja, viele Kompetenzen der Kantone und der Gemeinden. Aber das geht immer mehr verloren aus Bequemlichkeit. Weil auch diese Gebiete, die wollen vom Bund Geld. Und wer Kompetenzen hat, etwas zu regeln, muss es auch selber zahlen. Sonst wird zahlt, befiehlt. Und weil man immer mehr im Bund geht, damit er zahlt, können sie nicht mehr selber befehlen. Und am Schluss befehlen halt andere. Das haben sie jetzt mit dieser ganzen Raumordnung, mit dem ganzen Raumplanungsgesetz und so weiter, fällt halt die Kompetenz vom Bund. Und das hat der Franz Weber gemerkt und darum hat er es so gemacht, oder?
Also, Sie kennen ihn persönlich?
Ja, kennen, ja. Ja, also ich kenne ihn nicht, ich bin nicht befreundet mit ihm, aber wir haben dann halt schon Grüezi gesagt und wenn er sieht, das ist eine imposante Person. Ich bin natürlich nicht für einen, also ich bin nicht, gehöre nicht zu denen, wenn einer eine andere Meinung hat, dann ist er der Todfind. Also ich habe Respekt auch vor dem Durchheben, vor dem Schaffen dran. Er hat es ja nicht für sich selber gemacht. Er hat einfach die Idee, wir wollen die Landschaft Sorge geben und wir wollen die schönen Gebiete nicht alle überbauen. Das ist ja nichts Schlechtes.
Also, Sie haben diese Woche noch einen grossen Auftritt gehabt im Parlament. Das ist ein Thema, das wir jetzt schon x-mal diskutiert. Die Hildebrand-Debatte, ist das eigentlich so rausgekommen, wie Sie wollen?
Ja, nicht ganz. Also, ich kann ja das nicht bestimmen. Also, es ist gut, dass man es thematisiert hat. Es hat auch gezeigt, wie weit hinten dass wir noch sind. Also, die anderen Parteien haben einfach auf die SVP losgehackt und haben nach altem Muster den Überbringer einfach von einer schlechten Nachricht geköpft. Oder? Das ist ja ein altes System, oder?
Aber es hat sich nichts geändert eigentlich in den letzten zwei Monaten?
Nein, im Gegenteil. Am meisten gewundert hat mich die Bundespräsidentin, Frau Wittmer-Schlumpf. Also, die hat mit einer Arroganz und in einer Verbohrtheit gesagt, ja nein, der hat nur müssen gehen, weil er so ein guter Mann ist und man den nicht vertreibt hat und deriges Zeug. Der weiß doch ganz genau, dass er etwas gemacht hat, was er niemals hätte dürfen. Das ist auch eine Charakterschwäche, wenn einer das macht. Wenn einer kein Währungsgeschäft und kein Aktiengeschäft darf machen in der Schweiz, dann ist es ein Mitglied der Nationalbank. Weil die Nationalbank oder Direktion der Nationalbank auf jeden Fall, weil die können nämlich die Währung beeinflussen, die können die Aktienkurs beeinflussen, die beeinflussen Zinssätze, Geldmenge, letztes Jahr sogar einen Unterkurs. Und die dürfen doch nicht auf dem Gebiet, die heißen, es gibt so einen Interessenkonflikt. Und dass man da innen, das ganze Parlament sagt, es ist nicht gegen das Reglement, es ist nicht gegen das Reglement. Wenn Sie eine Führungspersönlichkeit haben, mit einer Million Jahressalär, wenn Sie mit dem alles zusammenzählen, kommt der auf eine Million. Dann sagen Sie, er hat nicht gegen das Reglement verstoßen. Sie können doch nicht mit dem Reglement führen. Es braucht einen Satz. Sie müssen integer sein und keinen Interessenkonflikt haben. Und darum kommen so eine Geschäfte nicht in Frage. Und wenn Sie die Grösse gehabt hätten, hat sie gesagt, hören Sie, wir haben das festgestellt, das geht natürlich nicht und wir schauen, dass das nicht mehr vorkommt.
Aber haben Sie mal unter vier Augen mit Ihnen über das diskutiert?
Nein. Nein, mit Ihnen habe ich eigentlich noch, also früher natürlich, als sie Regierungsrätin war, seit sie im Bundesrat ist, habe ich nicht mehr mit unter vier Augen geredet.
Aber es hat ja gleich ein Bild gegeben in den Zeitungen, wo Sie neben den angestanden sind, in der Parlamentssitzung.
Die Woche, ja? Das ist ein gestelltes Gebiet.
Nein.
Ich komme von der anderen Seite her ans Pult. Ich gehe nicht an Ihnen vorbei.
Ja, aber Sie sind hinten dran gesessen. Sie sind voll mit dem Pflaster gesehen, haben geredet. Und hinten dran hat man Sie gesehen.
Vor allem mit, aber da muss ich Ihnen sagen, von dem. Also ich habe das Bild auch nicht gesehen, aber das ist also eine gemachte Konstellation. Aber es wäre auch nichts. Also ich habe keine Angst, mit ihr zu reden, wenn es muss sein. Aber ich habe keinen Grund gehabt, oder? Und dann hat sie noch im Gesamten, wo mir vorgeworfen hat, das Kommuniqué, das sie rausgelassen haben.
Der berühmte vom 23. Dezember.
Da sagt fast jeder Satz falsch. Das weiss man heute, man kann es ja vorlesen, oder? Wir haben eine vollständige Prüfung gemacht, mit mir Hildebrand, lückenlos, alles zusammen stimmt nicht. Dann hat sie gesagt, ja, das hätte der Bundesrat beschlossen, ohne dass sie dabei gewesen sind. Sie sind ja hier in Prag an der Beerdigung vom Havel. Am Morgen sind sie schon dabei gewesen, aber am Schluss nicht mehr. Jetzt werden noch die anderen sechs in die Tinte gezogen. Oder? Sie hat gesagt, ja, die sechs haben es dann miteinander entschieden. Mhm. Also es ist... Mach keine gute Gattung. Jetzt müssen wir schauen, dass es weitergeht. Also sensibilisiert sind sie. Mhm. Also das müssen sie, im Grunde genommen wissen sie, dass das Unrecht ist. Aber sie hat etwas Korruptes gehabt, die Debatte. Das ist ein bisschen vorgekommen wie bei der Swissair. Da hat man auch, wenn man kritisiert hat, hat man gesagt, du machst die Fluggesellschaft kaputt. Dabei hat man die Führung kritisiert, damit die Fluggesellschaft nicht kaputt geht. Und wir führen die Führung der Nationalbank kritisieren, wenn sie Unrecht macht oder wenn sie Gefährliches macht für das Land. Und gestern wieder. Ich habe die Nationalbank beschädigt. Ich habe die Nationalbank kaputt gemacht. Das sind nur politische Gründe.
Also das ist immer das Zeug. Das ist immer ein grosses Thema in Bern.
Ja, ja. Ja. Ausgerechnet wir, wo ja gegen den EU-Beitritt gekämpft haben, hätten wir ja gar keine rechte Notenbank mehr, wenn wir das nicht gemacht hätten. Wir wollen jetzt wahrscheinlich das Institut kaputt machen. Aber wir wollen keine Führung an der Spitze, die in so einen Interessenkonflikt lebt, weil die machen die Fehlentscheide zugunsten des Landes. Und das ist nie zu führen gekommen. Also es ist, wenn man das liest und hört, also der freisinnige Sprecher, das ist der Rassist Hutter von Winterthur. Der sagt, ja, das war ein ungeschickter Fehler. Ein ungeschickter Fehler. Der Freisinger ist dann Führer und hat gesagt, was ist denn ein geschickter Fehler?
Jetzt ganz am Schluss noch, die Sendung wird ja in Schaffhausen vor allem geschaut. Auch. Dort haben Sie ja, ich mache jetzt einen rasanten Sprung, aber Sie haben ja dort ganz in der Nähe von Schaffhausen das berühmte Kloster Inau, gehört auch zum Kanton Zürich, wo Sie möchten mit einer Musikinsel sanieren. Wir haben auch schon ein paar Mal bei dieser Sendung darüber berichtet. Man hat immer das Gefühl, da laufe ich nicht, es ist alles ein bisschen verzögert. Jetzt sollte endlich mal etwas passieren. Vielleicht können Sie noch ganz kurz etwas zu dem sagen.
Also das ist ja etwas Wunderbares, das Kloster Inau. Viele Zürcher wissen gar nicht, wo es ist. In der Stadt Zürich, wenn sie fragen, kennen sie das Kloster Rhinau? Die haben irgendwie das Gefühl, sie sind irgendwo im Schwarzwald.
Oder Sibirien oder wo, ja.
Das ist eine wunderbare Insel im Rhein. Das ist etwas Seltenes mit einem Kloster drauf. Und das Kloster ist, nach der Klosteraufhebung im Kanton Zürich, hat man dann eine psychiatrische Klinik gemacht dort. Und seit dem Jahr 2000 ist es leer. Und der Kanton sollte das restaurieren, aber er kann es ja nicht restaurieren, wenn er nicht weiss, für was und wer dort hinkommt. Und dann ist die Idee gekommen, dort die Musikinsel Rhinau zu machen. Das ist so ein kleines Internat mit etwa 120 Personen. Wo das geht, sehr gut in diesen Mönchszellen rein. Die kann man zu einer oder zwei Zimmer machen, mit einer kleinen Nasszelle, geht gut. Dann hat es Räumlichkeiten, also das Refektorium ist zum Essen, dann hat es einen grossen Saal, wo man üben kann, und es ist also sehr gut da. Und dann habe ich mich entschlossen, ich mache eine Stiftung Musikinsel Rhinau, weil es hat am Geld gefehlt. Die Ideen sind schon da gewesen, aber jemand, der Geld gibt und der es dann auch betreibt, und die Stiftung Wir haben mit 20 Millionen dotiert. Und das haben wir im 2009 gemacht. Und vorgesehen war, ist ursprünglich 2012, ziehen wir dort ein. Und der Kanton Zürich
war jetzt, ja,
glücklich gewesen, ja. Und jetzt ist der Kredit ist noch nicht genehmigt. Und jetzt haben wir mit dem Kanton gesagt, gut, also wir sind schon noch mal für eine Verschiebung, aber 2014, oder?
Also in 2 Jahren wäre das, ja.
Wäre in 2 Jahren. Dann müssen sie aber anfangen zu bauen, dann das nächste Jahr. Und jetzt liegt der Kredit ist ja bereit, jetzt wird die Regierung entscheiden und dann auch der Kantonsrat. Und sie haben Schwierigkeiten mit der Besetzung. Ursprünglich hat man gesagt, die geht die Musikinsel.
Also ihr Projekt,
ja. Jawohl. Wir haben ja eine Abmachung mit dem Kanton, auch bezüglich Mietzins und alles. Und man nimmt auch noch die Haushaltungsschule dort hin. Und da haben sie Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, wie sie das machen wollen. Und dann hat man gesagt, man macht eine Gesamtrenovation. Das ist ja immer gefährlich, eine Gesamtrenovation. Dann geht möglichst lange nichts. Und sie haben nicht gewusst, wie man den Rest nutzen soll. Und jetzt hat man sich entschieden, das finde ich gut von der Regierung her, wir machen den Flügel und restaurieren den. Der behindert die Gesamtrenovation nicht. Und dann haben wir mal einen Teil, der genutzt wird und renoviert ist. Man muss sehen, das leerstehende Kloster. Das braucht eine Leitung zum Unterhalten, damit die Wasserleitung eingefroren und so weiter. Das braucht jedes Jahr 1 Million Kosten für den Kanton, ohne dass jemand dort drin ist. Und das ist ja nicht gerade sinnvoll. Und darum haben wir jetzt also gesagt, also eine weitere Verschiebung kommt natürlich nicht mehr in Frage. Ich kann ja nicht 20 Jahre warten, oder? Also in 20 Jahren bin ich 91. Mhm. Und der Anfang ist ja die Schwierigkeit, oder? Das ist die schwierigste Phase. Anfang im Betrieb nehmen, man weiß auch nicht recht, wie es geht. Denn die Benutzer anbringen, die begeistern, dann kommt die zweite Phase. Wir brauchen wichtige Leute, die in die Stifte zahlen. Und das kann ich nicht mehr machen mit 91, auch wenn die Leute immer älter werden.
Ja. Aber es läuft jetzt?
Ja, ich hoffe es. Die Regierung hat noch nicht entschieden. Wir hoffen, dass sie in den nächsten Wochen entscheidet und von der Kantonsrat geht. Und dass bis Ende Jahr entschieden ist, dann kann man Anfangsjahr weitermachen.
Also, sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Ich wünsche Ihnen natürlich gute Besserung, dass das relativ schnell verheilt.
Ja, gut,
und das wäre eine Sendung gewesen, eine weitere Sendung von Tele Vlocher. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche.